Moin und herzlich willkommen zum IT ist alles Podcast. Der Interview-Podcast von PCO, in dem sich alles um IT, Cybersecurity und spannende Menschen aus dieser Welt dreht. Eure Gastgeber sind Marcel Sievers und Julius Hölche. Viel Spaß!
Hallo da draußen an den Empfangsgeräten. Hier spricht euer Julius. Wir haben wieder eine neue Podcast-Folge für euch. Ich würde sagen, wir bauen langsam eine Streak auf hier, Marcel, Podcast-Folgen, die wir vor Ort aufnehmen.
Das ist jetzt die zweite, ne?
Ja, aber es ist Streak schon. Ja.
Das ist wie bei Duolingo, ne? 2 Tage dabei. Sauber.
Sehr schön. Ja, also Marcel, freue ich mich, dass wir wieder losrennen und begrüße direkt in unserer Runde David. Schön, dass du uns hier in die PCO-Hallen gefunden hast.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf, Julius.
Und sehr schön. Dann würde ich sagen, hau mal direkt raus, wer du bist, was du machst. Und wir haben ja auch mal eine besonders fiese Frage, was dich auszeichnet. Da sind wir mal sehr gespannt und hartnäckig auch wirklich, dass es beantwortet wird, weil manche mögen sich nicht gerne selber loben und dann sorgen wir dafür, dass es da trotzdem was, dass wir was gemeinsam finden.
Ah, okay. Ja, was mache ich? Ich bin David Kräft, ich bin der CISO der WAGO, bin da verantwortlich für die Informationssicherheit, aber auch für das Thema BCM, Krisenmanagement und Datenschutz. Damit beschäftige ich mich sozusagen mit meinen 3 Teams seit 2018 intensiv. Und kurz gesagt, ich sag mal, gerade im Bereich der Informationssicherheit geht es ja um Cybersicherheit. Das heißt, es geht darum, dass wir bei der WAGO uns gut aufstellen, dass wir Zertifizierungen für die Kunden bereithalten, zum Beispiel 27001, aber auch Richtung TISAX oder sei es zum Beispiel im Bereich BCM, uns einfach gut aufstellen, lieferfähig sind und ein guter Partner für unsere Kunden. Und das Ganze resilient, wenn man so möchte, das ist im Grunde genommen im Kern die Aufgabe, die ich da habe. Was zeichnet mich aus? Ich denke, dass ich schnell Langeweile habe. Also ich bin interessiert an vielen Themen.
Ja.
Bin interessiert an vielen Themen und das ist einfach auch im Cyberumfeld halt der Fall. Du hast immer neue Herausforderungen, immer neue Themen, die halt auf dich zukommen. Und das halt dann auch mit dem Thema durchzusetzen, ich glaube, das ist schon etwas, was mich halt auszeichnet.
Finde ich sehr gut.
Jetzt bist du ja auch schon ziemlich lange bei der WAGO und das ist ja auch nicht ganz unüblich, gerade bei uns in der IT-Branche so lange in einem Verein zu sein, sage ich mal. Wie bist du denn damals zur WAGO gekommen und warum bist du immer noch da?
Ich bin zur WAGO 2004 tatsächlich gekommen und warum bin ich da hingekommen? Ich war vorher beim Provider, damals, weiß ich, ob ihr es noch kennt, vor 21 Jahren, da hatten wir so SDSL-Leitungen, 2 Mbit-Leitungen, das war schon richtige Brandbyte-Anleitung, die wir halt gebaut haben. War in Hamburg und habe da Produkte halt mitentwickelt und das war halt in Deutschland und die Herausforderung bei WAGO war einfach das Internationale. WAGO hat zu dem Zeitpunkt auch viele Länder neu mit aufgebaut, das heißt, ich bin viel rumgekommen, international, sei es jetzt in Brasilien, in Asien, hier in Europa, in vielen Ländern und es war einfach so die spannende damals wie heute, das Unternehmen halt mit aufzubauen, die Internationalität. Und ich muss sagen, jetzt über die 21 Jahre, wie ich so eine WAGO halt sehe, haben wir uns ja extrem weiterentwickelt. Von damals unter 3.000 Mitarbeitern, heute sind wir um die 10.000. Viel größer halt geworden, auch nochmal von den Produkten, was wir halt anbieten. Und das ist halt einfach spannend. Und es ist OWL und es ist MIN und es ist da, wo ich herkomme. Und das macht mir einfach Spaß.
Jeder hat bestimmt mal WAGO gehört, jeder Heimelektriker vielleicht.
Ich hoffe.
Aber nimm uns mal mit, was eine WAGO vielleicht alles auch macht, um diese Dimension von 10.000 Mitarbeitern und der weltweiten Vernetzung auch zu verstehen.
Ja, gerne. Also wir haben im Grunde genommen 4 Sparten, die wir anbieten. Das im einen Bereich, der Interconnection-Bereich, das ist das, was die meisten halt auch kennen, gerade die Elektriker oder wenn ich halt ein Haus gebaut habe, das sind die WAGO-Klemmen, wo ich halt einfach elektrische Verbindungen in Dosen klemmen beispielsweise mit einer Hebeltechnik einfach miteinander und sicher auch miteinander verbinden kann. Damit sind wir wirklich groß geworden, damit machen wir auch einen Hauptteil unseres Geschäfts. Daneben gibt es einen ganz spannenden Bereich auch für die Informationssicherheit, sogenannte PFC-Controller, wo wir beispielsweise in der Deutschen Bahn verbaut sind, wo wir in der Schifffahrt verbaut sind, zum Beispiel AIDA, in großen Hochhäusern beispielsweise, eher nicht zu Hause, eher in der Industrie, um dann über analoge und digitale Ein- und Ausgänge irgendwas zu schalten. Und das ist so dieser Bereich PFC-Controller, das machen wir seit 1990. Da gibt es dann auch eine weitere Division, wo wir Interface sozusagen anbieten, wo wir dann Strom messen können, wo wir aber auch zum Beispiel Switche, Industrial Switche liefern, wo wir Stromversorgung für die Geräte halt anbieten. Und last but not least, relativ neu ist der Bereich Solutions. Das heißt, wir haben Lösungsgeschäft. Nehmen wir mal an, wir haben einen Windkraftpark, sind Windkraftparkbetreiber, haben mehrere 100 Windkrafträder, dann kann ich die in der Cloud halt zusammenführen, kann dann halt zum Beispiel irgendwelche Zählerstände auslesen und so weiter und so fort. Und das ist dann, sind Cloud-Produkte, die wir dann unseren Kunden international halt anbieten. Das sind so die vier Hauptbereiche, die wir halt haben und die wir halt international in den einzelnen Märkten platzieren.
Sehr, sehr spannend. Dann kriegt man, glaube ich, ein besseres Gefühl schon mal von der Wago. Wenn wir jetzt auf deine Rolle gucken, du hast schon mal so ein paar Themen gesagt, für die du verantwortlich bist, unter anderem auch das Thema BCM und Krisenmanagement. Wie kann man sich das vorstellen, was dann auch aus diesem Part wirklich in deiner Verantwortung ist und was liegt dann vielleicht auch in den einzelnen Lokationen? Wie sieht es diese Verantwortung aus, die wahrscheinlich so in Richtung des Managementsystems geht? Kannst du uns da einmal so mitnehmen, was du verantwortest?
Ja, sehr gern. Also das Thema BCM ist ja nicht neu. Ich will vielleicht nochmal herleiten, warum habe ich das überhaupt in meinem Bereich sozusagen verantwortet? Und ich meine, viele haben sich ja schon lange, auch vor Corona, mit den Themen Business Continuity Management beschäftigt. Wir sehen es ja auch in der Bundesregierung, wie es da sozusagen ja auch ein Thema war, viele Jahre, und wo man also auch ein Stück weit mit Erschrecken festgestellt hat, wie wenig eigentlich vorhanden war in dieser Krise. Und seitens Wago haben wir natürlich auch das Thema Corona gehabt, haben natürlich gleichzeitig aus einer Cyberbrille die Themen der Ransomware gesehen, dass halt Unternehmen verschlüsselt wurden, und haben darüber dann den Hebel gesetzt zu sagen, okay, wir müssen uns eigentlich damit beschäftigen, dass wir in einer Krise überlebensfähig halt sind. Gerade Cyber war dann nochmal ein Hebel zu sagen, okay, wir bauen das halt auf, und im Kern steckt da ja quasi drin, wir sprechen da vom MVC, also was ist der minimale Liefergegenstand der Company zum Überleben, wie lange können wir überhaupt überleben, wie lange können wir auch, oder welche Produkte können wir noch anbieten in der Krise und so weiter, das halt sicherzustellen. Und ich denke, das ist schon aus einer CISO-Perspektive halt ein ganz, ganz wichtiger Kern, weil auch die Geschäftsführung bei uns natürlich sagt, am Ende ist nicht die Frage, ob wir halt eine Attacke bekommen, auch eine größere Attacke bekommen, sondern halt wann. Natürlich ist meine Aufgabe, das halt ein Stück weit zu minimieren, den Impact und die Auswirkungen sozusagen. Aber wir werden das bekommen, davon gehen wir halt aus, und es ist einfach unglaublich wichtig, wenn der Puls bei allen schon auf 180 ist, zu sagen, Thema Krisenmanagement, haben wir einen Krisenstab, ist der geübt, weiß er, was er macht, weiß er, was er entscheiden darf, wie ist es mit der IT, gibt es einen IT-Notfallstab, haben wir Playbooks da über die einzelnen Szenarien, sich mit dem halt einfach auseinanderzusetzen, weil wir sehen, dass jeder, der sich mit diesen Themen beschäftigt, sieht ja, wie viele Sicherheitsvorfälle halt in Deutschland und international halt unterwegs sind. Und von daher ist halt ganz, ganz wichtig, da halt auch ein BCM mit aufzubauen.
Das heißt, man kann sich das so vorstellen, deine Arbeit ist quasi die Klammer oben drüber, wenn man so mag, das Managementsystem, die Konzeptionierung, das Ganze zu organisieren, und dann gibt es darunter aus den verschiedenen anderen ganzen Bereichen in eurem Unternehmen, ich schätze, im Krisenstab werden ganz, ganz verschiedene Funktionen natürlich auch sitzen, genauso wie dann zum Beispiel, wenn wir über Informationssicherheit reden, dass ihr dann eine große Schnittstelle in eure IT habt, und da sind dann immer die anderen Leute angesiedelt, die dann quasi mit euch im Sparring zusammenarbeiten auf Basis des Systems, was ihr aufbaut.
Genau, ich own es quasi nur, wir haben BC-Manager, der managt sozusagen das System, und genauso ist es, wir haben verschiedene Krisenstäbe auch international in den Ländern, wo wir produzieren, wir haben einen IT-Notfallstab, wir haben Kommunikationsteams, auch das ist ja wichtig, sich im Vorfeld damit zu beschäftigen, wie wir kommunizieren Richtung Mitarbeitenden, Richtung Partner, Richtung Kunden und Lieferanten. Und das halt zu orchestrieren, ist halt die Aufgabe des BC-Manager bei uns. Und genau das ist es, cross-funktional über die verschiedenen Bereiche, auch den Krisenstab halt zu definieren, sodass das Ganze dann auch in der Krise funktioniert.
Jetzt bist du ja 21 Jahre dabei, hast du gesagt. Damals, als du angefangen hast, war wahrscheinlich noch nicht so diese Stelle CISO irgendwo definiert, gehe ich mal jetzt einfach so von aus.
Ich glaube auch nicht.
Da hatte wahrscheinlich noch keiner das so richtig auf dem Schirm. Vielleicht kannst du uns noch mal so ein bisschen durch deine durch deine Reise in der WAGO und damit vielleicht auch verbunden dem Reifegrad der IT-Security mal so ein paar Meilensteine mitgeben von damals, vielleicht auch, wo das ausgerufen wurde. Es benötigt jetzt diese Stelle, es benötigt jemand, der mehr auf Cybersecurity schaut, bis zum heutigen Punkt.
Ja, sehr gern. Also angefangen habe ich eher im Bereich Netzwerk. Wir haben dann damals so ein, wir haben das genannte Windows-Entwicklungsteam halt aufgesetzt, wo wir uns erst mit servernahen Systemen halt auseinandergesetzt haben und hatte verschiedene Positionen in der IT. Und wir waren immer so ein bisschen auch der Bereich, der halt so neue Produkte mit reingebracht hat, neue Systeme halt mit reingebracht hat. Und wir haben uns dann 2015 war das, einfach mal die Frage gestellt, wie kommen wir eigentlich vor die Lage? Also wie kann es denn sein, dass der hier am lautesten schreit, immer die Systeme halt gerade kriegt, ein neues Mail-Gateway beispielsweise oder die neue Firewall. Wie kommen wir denn systematisch vor die Lage? Und da sind wir dann auf das Thema ISO 27001, also die Informationssicherheitsmanagementsystem gekommen, um uns systematisch mit dem Thema zu beschäftigen und dann halt Organisation, Framework, aber auch Tools und Prozesse aufzusetzen, um das standardisiert und systematisch halt schrittweise aufzubauen. Und so sind wir damals gestartet, auch aus der IT heraus, haben das ISMS dann aufgebaut, haben es noch nicht gleich zertifiziert und haben uns dann auch die Frage gestellt, damals mit dem Partner zusammen, wo ist das eigentlich geowned? Das ist ja auch mal so ein bisschen die Frage. Ne?
Ja.
Also wo sitzt der CISO sozusagen im Unternehmen? Und wir haben uns dann für die Variante entschieden, das Ganze unter den CFO halt mit aufzuhängen. Aus verschiedenen Gründen. Ich kenne das genauso gut andersrum, dass man halt sagt, okay, ist halt unter dem CIO angesiedelt. Und so haben wir das dann halt aufgebaut. Heute stelle ich mir eher Fragen, okay, welche Funktionen müssen wir eigentlich own? Also was brauche ich sozusagen aus meinem Bereich, was ich liefern muss, zum Beispiel im Incident Response File, sind es Themen, die wir selber ownen müssen oder nicht? Wir sind ja sehr stark beispielsweise im Awareness unterwegs, was wir halt selber machen. Machen natürlich viele Vorgaben, Assessments, Auditierung und so weiter. Aber so ist das so ein Stück weit entstanden über die Jahre. Und dann kam es halt auch zu der Fragestellung, wie gehen wir in der Krise um? Also haben wir das Thema BCM angefangen und dann steht da ja auch keiner und sagt, ey, stell mal einen BCM-Manager ein, sonst wächst halt über die Zeit und der Bedarf wird halt adressiert. Und so ist es halt auch. Ne? Also wir sind schrittweise gewachsen, wir sind über die Jahre gewachsen und es ist nicht von 0 auf 1. Und wir gucken halt schon sehr, sehr genau, was ist der nächste Schritt? Ich nenne das vielleicht so ein Stück weit CISO-Budget. Ne? Also worauf willst du deine Jetons setzen zukünftig? Was willst du investieren? Wenn wir uns Security angucken, für mich ist das vielleicht so eine Art dunkler Raum, in dem wir sitzen und ich investiere etwas, kriege dann eine Taschenlampe und kann irgendwo in eine Richtung reinleuchten. Und dann sehen wir immer mehr.
Ja.
Und du kannst halt unglaublich viel Sichtbarkeit halt erlangen, aber das Geld ist halt endlich. Und wir müssen halt schon genau gucken, was ist das Richtige, was sollten wir jetzt tun, auch anhand der Bedrohungslage, an neuen Taktiken und dem, was wir halt international sehen, was wir halt auch mit aufbauen. Und das ist halt unglaublich wichtig und das ist vielleicht so das, was ich einfach sagen möchte, ist nicht von 0 auf 1 und diese Erwartungshaltung, ich mache jetzt ein ISMS und kriege dann alles gleich, sondern das entsteht natürlich Schritt für Schritt über die Jahre halt hinweg. Und wir sind da jetzt seit fast 10 Jahren halt unterwegs, haben einen ganz guten Stand, glaube ich, erreicht, aber auch hier würde ich jetzt wieder sagen, eigentlich stehen wir wieder am Anfang, weil ganz, ganz viele neue Themen halt kommen und so entwickelt sich das halt weiter. Man muss sich ständig hinterfragen, ist es noch das Richtige? Müssen wir das mehr machen? Müssen wir mehr Awareness machen? Müssen wir bestimmte andere Themen wie zum Beispiel BCM weiter ausbauen und so weiter? Also es ist halt immer eine situative Beurteilung.
Mhm.
Dieser Start dann in 2015, wo ihr mal so, ich sag mal, einen Schritt zurück gemacht habt, um euch zu sammeln, zu organisieren und zu sagen, okay, wie kriegen wir das hin, das besser in einem Management-System auch abzubilden und vielleicht nicht mit Bauchgefühl oder wer am lautesten schreit, zu arbeiten. Würdest du sagen, das ist der Weg, den du auch allen empfehlen würdest, die jetzt gerade so an dieser Schwelle stehen? Weil es gibt, glaube ich, immer mehr, die sich damit beschäftigen, wie kann ich vielleicht das besser organisieren, sowohl aus der IT als auch aus dem Management. Und würdest du vielleicht sagen, gibt es irgendwie Unterschiede auch in der Komplexität des Unternehmens dahinter, wann man nicht mehr mit Bauchgefühl arbeiten sollte? Also, weil wir haben ja hier Zuhörer von, ich sag mal, kleineren Mittelständlern bis hin zu großen Konzernen, so in die Richtung, wie sie dann schon bei euch laufen. Ne?
Ja, absolut. Und ich denke, wir haben jetzt heute, also mit 2025 und in der letzten Woche, was ist passiert? Ne? Der Bundestag hat zum Beispiel NIS2 jetzt verabschiedet. Ja, wir haben eine ganz andere Lage.
Ja.
Vorher war die Lage, Kritisunternehmen mussten mehr reguliert werden. Es ist auch branchenabhängig, ganz stark branchenabhängig, wo ich mich bewege. Bin ich im Finanzbereich unterwegs? Bin ich im Versicherungsbereich unterwegs? Bin ich im Manufacturing unterwegs? Wo liefere ich rein? Also ich muss natürlich immer gucken, was fordert die Branche, um überhaupt lieferfähig zu sein. Das ist ja der erste Schritt, da einen klaren Blick drauf zu bekommen. Und damals, also wir sind wenig reguliert. Wir haben jetzt NIS2, wir haben natürlich auch CAA, wir haben Data Act, AI Act und so weiter. Aber jetzt rein hart Fakten, Informationssicherheit, haben wir jetzt das NIS2-Thema. Und das ist halt für viele, denke ich auch, die vielleicht zuhören gerade, ein ganz, ganz guter Hebel, auch ein sinnvoller Hebel in meinen Augen, sich dem Thema halt zu nähern. Das gab es ja vor 9 Jahren noch nicht in der Form. Da haben wir über andere Regulierungen gesprochen. Das heißt, ich habe hier einen guten Hebel, die Dinge halt anzugehen. Und das ist einfach auch so ein Stück weit der Blick, den ich nur empfehlen kann, nicht zu sagen, es ist eine Regulierung und ich muss irgendwie Compliance erfüllen, sondern zu überlegen, wie kann ich denn damit auch mein Unternehmen sicherer oder resilienter halt aufstellen. Und dann geht es vielleicht so ein Stück weit weg von so einer harten NIS2-normativen Anforderung zu sagen, okay, wie erfülle ich das denn eigentlich? Also wie kann ich da den Themen gerecht werden? Und da würde ich zum Beispiel empfehlen, so ein NIST-Cybersecurity-Framework halt sich zu nehmen, weil es sehr nah auch an IT-Security-Themen halt ist, wo ich Realsicherheitsthemen halt sehr gut im Unternehmen umsetzen kann, was wirklich einzahlt in mehr Sicherheit, in Realsicherheit. Ich unterscheide da immer so ein Stück weit zwischen normativer Sicherheit, also ich muss irgendwie Compliance erfüllen, oder zahlt das jetzt wirklich in Realsicherheit ein, wo wir vielleicht weniger angreifbar sind, wo unsere Mitarbeiter besser aufgestellt sind und so weiter. Und diesen Blick wirklich zu sagen, wie kann ich jetzt so eine normative Anforderung wie NIS2, die ja, das ist auch challenging natürlich irgendwie, jedes Land muss wie einzeln betrachtet werden, anders bei der DSGVO. Also wir müssen genauer gucken, was in den Ländern halt gefordert wird. Aber das halt zu nehmen, zu überlegen, okay, wie kann ich mein Unternehmen eigentlich hier auch dann voranbringen? Und wer sich die Gesetzestexte halt durchgelesen hat, es steht auch dann die Verhältnismäßigkeit. Also ich muss natürlich auch die Verhältnismäßigkeit mir anschauen und gucken, die einzelnen Kontrollen, die gefordert werden, greift das überhaupt für mein Unternehmen oder nicht? Gerade für kleinere Unternehmen ist es sicherlich eine gewisse Herausforderung, dem überhaupt gerecht zu werden und zu verstehen, was da genau gefordert wird. Aber ich kann mich nur wiederholen, überlegen einfach, wie kann ich das wirklich nutzen, um mehr resilient in meinem Unternehmen halt voranzutreiben.
Das ist ja einfach ein guter Hebel, um zu verstehen, wo muss ich vielleicht auch hin, weil diese Standards und Normen, die gibt es ja nicht umsonst, um es mal so zu sagen, sondern ist ja was Gutes, wo man sich dran orientieren kann. Und ich denke, einen ISMS oder einen Framework aufzubauen, an dem man sich orientiert, ist auch in einem kleineren Mittelstand möglich und dann einfach in einem anderen Rahmen, ne? Weil die ISO 27001 und euer ISMS sieht mit Sicherheit anders aus, auch immer so vom Scope und keine Ahnung was, wie ein kleineres Unternehmen mit 120 Mitarbeitern, was vielleicht nur in Deutschland fertigt und verkauft.
Ja, aber man kann ja zum Beispiel VDS 10.000, das ist halt etwas, was darunter ansetzt, würde ich sagen, ne? Das ist ein bisschen leichtgewichtiger, fordert aber trotzdem im Kern noch dieselben Themen, sich ja auch anschauen, beispielsweise gerade für kleinere Unternehmen.
Ja, also ein guter Schritt, um quasi auch sich auf so eine Reise auf den Weg zu machen, wie ihr es gemacht habt, um den Reifegrad zu steigern. Jetzt waren wir eben schon mal so bei, sag ich mal, den Unterschieden, wenn man jetzt mal so euch auch vielleicht mit anderen vergleicht. Was würdest du sagen, macht die WAGO aus Cybersecurity-Sicht besonders? Mir kommt da natürlich direkt, wenn ich euer Produktportfolio denke, die Heterogenität in den Sinn, wenn man mal sieht, dass man eigentlich von Softwarelösungen, die man selber entwickelt, über vielleicht dem einen oder anderen Controller bis hin zur Produktion mit Sicherheit auch ein breites Spektrum hat, was man bedienen muss.
Ja, auf jeden Fall. Gerade also im Manufacturing-Bereich sprechen wir ja auch von OT.
Und andere Welt.
Es ist eine andere Welt als in der IT. Wir haben einfach andere Laufzeiten. Wir haben vielleicht auch Maschinen im Betrieb, die einfach nicht mehr gewartet werden können, weil die Hersteller nicht da sind. Dann ist die Frage, okay, was kann ich tun? Kann ich da eine Isolierung, also wie kann ich quasi den Fortbetrieb weiter sicherstellen? Es ist auch eine ganz andere Welt im Punkto, kann ich im Grunde genommen Dinge auch abschalten oder maintainen? Also wie viel Wartungsfenster hat denn wer in seinem OT-Bereich tatsächlich wirklich? Und welche Verantwortlichkeiten trägt dort wer am Ende des Tages? Also es ist schon ein Stück weit herausfordernder aus meiner Sicht, wenn wir in die OT halt blicken. Und letzten Endes gibt es ja auch wieder Standard-Vorgehensweisen wie zum Beispiel die 62443, wo wir ja auch heute schon Produkte, sag ich mal, sicher entwickeln. Dann haben wir den Entwicklungsprozess. Und hinten ist immer die Frage, wie fertigen wir das? Also sie beantwortet ja auch die Frage der Fertigung am Ende. Und das sind dann wiederum gute Standards, um ein Stück weit den Produktionsbereich oder wir nennen es Operationsbereich halt zu challengen in einer Hinsicht 62443, wie gut sind wir aufgestellt, wo haben wir vielleicht noch Gaps oder weiteres, um dann wiederum halt Maßnahmen halt abzuleiten. Und das ist dann schon ein Stück weit anders, als wenn ich jetzt in die IT oder in die Office-Netze halt reingucke. Am Ende, glaube ich, ist es bei beiden Themen, OT und IT, halt irgendwo wichtig, da den Schulterschlag halt vernünftig hinzukriegen, dass man miteinander halt arbeitet. Aber es sind halt schon sehr, sehr unterschiedliche Denkweisen. Und das ist für mich auch eine gewisse Herausforderung, muss ich sagen, da halt die Themen im Punkto BCM, Fortbetrieb und so weiter sicherzustellen. Weil am Ende ist es aus meiner Sicht natürlich viel kritischer im OT-Umfeld, wenn ich da irgendwo nicht mehr liefern kann, wenn ich nicht mehr produzieren kann, wenn da keine Vago-Klemmen sozusagen rauskommen oder Automation-Produkte, hat das einen direkten Impact, als wenn ich vielleicht im Entwicklungsbereich mal eine Woche nicht entwickeln könnte. Ja, oder wenn bestimmte Office-Funktionen nicht zur Verfügung stehen. Also ich finde, das ist ein sehr, sehr wichtiger Bereich der OT, der immer so ein Stück weit nach hinten geschoben wurde, der jetzt aber dadurch, dass sich auch viele Unternehmen, du hast ja gefragt, wie sieht es bei anderen aus, wo sind die Unterschiede, der bei vielen Unternehmen vielleicht auch in den letzten Jahren nicht so im Fokus stand, jetzt mehr in den Fokus kommt. Man hat sich viel um IT gekümmert und hat jetzt aber festgestellt, im Grunde genommen muss ich da auch nochmal genau hingucken, wie ich dort den Fortbetrieb des Unternehmens halt sicherstellen kann.
Das bedeutet, du hast es eben mal so gesagt, ihr steht jetzt mal wieder nach 10 Jahren, seitdem du auch in diese Rolle und das Thema ISMS mit vorangebracht hast, wieder am Anfang, hast es mal gerade so gesagt. Heißt ja nicht, dass ihr irgendwo Maßnahmen wieder rückbaut, sondern ihr habt jetzt identifiziert, es geht wieder weiter nach vorne. NIS 2 ist jetzt, wie du gerade gesagt hast, seit Samstag beschlossene Sache. Ist also OT so ein Punkt, was euch gerade sehr stark bewegt? Oder was gibt es noch so drumherum, was ihr jetzt identifiziert habt?
Also OT bewegt uns schon in den letzten Jahren auch sehr stark. Also ich glaube, seit 4 oder 5 Jahren beschäftigen wir uns mit den Themen vertiefend. Mich persönlich, und ich denke halt einfach, es ist immer so, der Human Factor ist für mich ein Riesenthema. Mhm. Also wir haben das ja immer so genannt, Awareness. Jetzt geht es ja eher um Behavior Culture. Wie gehen wir halt damit um? Wie können wir wirklich das Verhalten ändern von denen, die da betroffen sind? Und da würde ich sagen, gerade auch in Bezug auf zum Beispiel KI, generative KI-Systeme, die ja auch von den Angreifern, nehmen wir mal WarmGPT, ja, genutzt werden, um dann zum Beispiel LinkedIn-Profile automatisiert auszulesen und eine zielgerichtete Phishing-E-Mail, wenn das Pre-Texting-E-Mail halt an das Target sozusagen auszuliefern. Hm. Das ist schon viel challengender als vielleicht noch vor 5, 6 Jahren. Ja, früher erklärt, achte mal auf die Groß- und Kleinschreibung, achte mal irgendwie, wie du angesprochen wirst. Heute ist es ist sehr zielgerichtet, es ist sehr gut gemacht. Und da finde ich es halt auch sehr herausfordernd, aufzuklären, worauf es halt ankommt, wie man bestimmte Dinge halt erkennen kann, auch in Anrufen. Auch das Thema Voice-Cloning ist jetzt auch nicht neu, aber das haben wir sehr oft tatsächlich, wo halt irgendwelche Stimmen halt imitiert werden. Was soll zu tun? Also dieses ganze Thema Behavior Culture finde ich schon, das ist schon sehr, sehr stark in den Fokus halt auch wieder mitgerückt. Und auch durch weiterhin mehr Cloud-Systeme, die wir natürlich auch mit einsetzen, auch viel in Richtung IT-Security-Themen halt mit umzusetzen. Das ist für mich auch ein Thema, wo wir sagen, okay, wie gehen wir mit Cloud-Security um, Hashtag CASPI-Lösung und so weiter. Ne? Also was müssen wir da eigentlich machen, um aus einer Informationssicherheitssicht den Schutzbedarfen halt gerecht zu werden? Und das ist schon so sehr spannend. Ich sage immer auch, auf der anderen Seite müssen wir diese Grundsportarten der IT-Sicherheit auch fulfillen. Und ich bringe immer dieses Bild, wo ich sage, okay, also ich habe so eine Burg mit so einem Burggraben und da Wasser drumherum und es ist dann hochgezogen und dann haben wir unser Türmchen und so weiter und oben stehen alle Leute mit einem Drachen und surfen quasi im Internet. Also das geht ja dann auch in Richtung Zero Trust Konzepte. Also das, was du Du hast gefragt, wie war es vor 20 Jahren? Da gab es das in der Hinsicht, oder ich kannte es nicht, gab es glaube ich wirklich nicht. Und das sind schon ganz neue, also nicht neue Konzepte, sind einfach andere Ansätze, um halt den Anforderungen heute gerecht zu werden, mit denen wir uns natürlich auch beschäftigen müssen. Und von daher ist es schon, fühlt es sich irgendwie immer noch wie am Anfang an. Es kommen ja neue Themen rein. Ne?
Ja, ihr hattet das, glaube ich, mal so im Vorgespräch auch betitelt, dass es jetzt so wieder so eine Art Programm bei euch geben wird. Um auf diese Punkte aber ja zu kommen, braucht es ja auch eine gewisse Methodik oder auch Herangehensweise. Nimm uns da doch vielleicht mal mit, was ihr da angewendet habt, um das Ganze auch am Ende zu analysieren. Also was könnte man dann auch anderen Unternehmen mitgeben? Wie ist so der Vago-Weg, dieses Programm zu designen? Mhm.
Genau, also ich halte das schon für essentiell wichtig, zu sagen, wo ist eigentlich unser Ziel, was machen wir jetzt? Also dass man wirklich ein Programm hat für die nächsten 2-3 Jahre, was jetzt konkret umzusetzen ist. Und wir haben im letzten Schritt vor einem Jahr uns auch die Frage gestellt, okay, wo stehen wir eigentlich aktuell? Mhm. Und haben dann das besagte NIST Cyber Security Framework genommen und haben rein erstmal auf Interviewbasis mit verschiedenen Interessensgruppen oder Stakeholdern, wie man neudeutsch sagt, halt gesprochen und geguckt, wie gut sind wir denn umgesetzt oder wie gut erfüllen wir die einzelnen Kontrollen, zum Beispiel im Bereich Governance, im Bereich Identity, im Bereich Protect und so weiter. Und haben dann halt verschiedene Findings gesehen, wo wir gesagt haben, okay, daraus leiten wir wiederum Risiken ab. Und wenn wir diese Risiken wiederum sehen, wie können wir dem gerecht werden, haben wir dann überlegt, okay, welche Maßnahmen müssten wir eigentlich umsetzen? Und es ist jetzt halt ein Blumenstrauß von über 10 Projekten halt entstanden, die wir über die nächsten 3, wahrscheinlich sind es 4 Jahre, abarbeiten werden, um wieder auf einen höheren Reifegrad zu kommen. Und das ist ja auch immer so die Frage, die vielleicht aus dem Management kommt, ja, wo stehe ich denn eigentlich? Ich zahle immer viel Geld irgendwo für ein Thema. Wie gut sind wir denn aufgestellt? Und auch hier wieder das CSF, du kannst eine klare Punkteverwertung, Bewertung geben, wo du dann halt feststellst, okay, wie viele Punkte haben wir heute, wo stehen wir in den einzelnen Bereichen, sind wir zum Beispiel sehr stark im Protect-Bereich unterwegs und eher weniger stark im Identity-Bereich, vielleicht sollten wir da mehr rein investieren, also man kann auch ein Stück weit strategisch vorgehen und man kann dann auch über die Jahre dem Management zeigen, wie der Reifegrad sozusagen gegenüber dieses Frameworks halt gestiegen ist und das ist gerade beim CSF, finde ich sehr gut und nah und IT-nah her, als wenn ich jetzt sagen würde, wir nehmen 27.001, weil da habe ich sehr, sehr viele Freiräume.
Ja.
Und so ist jetzt das Vorangehen, wo wir gesagt haben, okay, wir setzen das Programm auf, wie können wir das halt managen, wen brauchen wir dafür, wer kann uns wie auch unterstützen an der Stelle und setzen das jetzt halt gerade auf.
Jetzt hast du von einem mehrjährigen Projekt gesprochen und gerade mal so ein bisschen so diese Vorprojektphase beschrieben mit der Gap-Analyse. Was glaubst du, was sollte man dafür realistischerweise einplanen, ehe man, sage ich mal, das erste Mal an den Punkt kommt, dass man vielleicht auch mehr noch in diese 10 identifizierten Projekte kommen kann und dann eigentlich dem Management sagen muss, okay, wir wissen jetzt, wo wir stehen, das und das kommt auf uns zu und man kann vielleicht das erste Mal auch noch besser Zahlen an ein Budget schreiben?
Gut, die Zahlen an ein Budget schreiben, glaube ich, kann man am Ende erst konkret, wenn wir die Projekte durchgeplant haben. Das ist sehr aufwendig an der Stelle, wirklich alle Projekte im Detail. Wir gehen da teilweise bis mehrere Ebenen sozusagen nach unten.
Ja.
Und das wirklich durchgeplant zu haben, dann hast du konkrete Zahlen an der Stelle. Wir haben natürlich gewisse Abschätzungen auch vorher schon. Und ich glaube, dem Management nochmal ist gegenüber ist, ist wichtig zu sagen, wie sieht eigentlich das Risiko aus?
Ja.
Also welches Risiko haben wir? Wie ist der Risikoappetit des Unternehmens individuell? Und was müssen wir sozusagen tun, um denen gerecht zu werden? Und du hast nach einer Vorlaufzeit gefragt. Also ich glaube, um das vernünftig fürs Management aufzubereiten, hatten wir jetzt 3 Monate. Der Gesamtprozess, wo wir sagen, von der Identifikation der Risiken bis hin zu, wir haben einen Programmplan, der ist abgestimmt und freigegeben, ist über ein Jahr.
Okay, ja, das ist ja auch schon mal dann etwas, was man nicht mal eben so zwischen Tür und Angel dann plant, auch wenn die 3 Monate erstmal wenig klingen für den einen oder anderen. Ich habe bei uns bei PCO immer bei solchen Projekten immer so eine Anekdote, wo wir immer gesagt haben, wir fahren mal mit dem Bus los und sammeln unterwegs ein paar Leute ein. Ja, das ist glaube ich, eine gern gesehene Anekdote für solche Dinge. Wenn wir das nochmal auf euch übertragen, ihr seid mit dem Bus losgefahren in diesem Programm. Wen habt ihr denn so als relevante Stellen während des Prozesses jetzt mit in diesen Bus eingesammelt?
ja, neben dem Management, also dem Board sozusagen, die das ja haben wollen.
Die sind
wollen,
Busfahrer.
Die sind, ja, weiß ich nicht, ja, die sind Busfahrer. Lassen wir das mal so stehen. Aber wahrscheinlich sind sie eher irgendwie hinten rechts im Taxi. Ja, ich weiß es nicht.
Hinterher oder vorne weg mit der Limo.
Nein, die sind ja sehr operativ dabei. Also bei dieser Busfahrt, natürlich das Management ist mit an Bord. Ganz wichtig bei mir, ich bin ja nicht Teil der IT sozusagen. Die IT, also die IT-Leitung, also das reicht nicht aus. Wir brauchen natürlich die Ebenen darunter, die dann halt auch operativ mitarbeiten und dort mitwirken. Das sind bei uns OT natürlich auch. Das hängt jetzt auch ein Stück weit vom Programm ab, wen wir da mit drin haben. Und am Ende sind die Dinge, je nachdem, was wir inhaltlich halt machen, also wenn wir an die Clients gehen, wenn wir über Patches sprechen, wenn wir über Hardening sprechen und so weiter, betrifft das viele, wenn nicht sogar alle, die irgendwo Geräte halt haben. Das heißt, der Kommunikationsteil, der Change-Teil, das mitzugeben, was passiert hier halt gerade, die Leute abzuholen, zu erklären, warum machen wir das, das ist schon ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Deswegen, klar, im Kernteam sind es wahrscheinlich wenige, aber Führungskräfte abzuholen, was passiert jetzt hier eigentlich, warum machen wir das, warum ändern sich bestimmte Themen halt, beispielsweise bei uns ganz, ganz wichtiger Punkt, auch die General Manager in den Ländern halt abzuholen zu dem und auch offen darüber zu kommunizieren am Ende des Tages ist essentiell wichtig, um dann halt auch durch die Tür zu kommen. Also das ist wirklich schon ein gut beladener Bus.
Ja, der ist ein bisschen größer als der Standardbus. Ja, vielleicht dann doch eher die AIDA, ne, die von Kiel nach Stockholm fährt oder so. Ich kenne mich mit den Routen nicht aus. Ich weiß gar nicht, ob das passend möglich ist, aber ja.
Bestimmt eh.
Bestimmt.
Die Nord- und Ostsee ist groß.
Ja.
Jetzt hattest du ja mal so gesagt, da stehen jetzt 10 Projekte auf der Karte, die ihr angehen wollt. Es ist wahrscheinlich so, dass man, wenn man sich in so einem ganzheitlichen Audit bewegt, man hat ja nirgendwo 100%. Das heißt, man ist erstmal in allen Bereichen irgendwo, dass man sich seine Gaps visibel macht und dann nimmt man wahrscheinlich die größten und stülpt es in Projekte. Das heißt, da ist der bunte Blumenstrauß der IT-Security auch bei euch dahinter, wenn man so mag.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber ich glaube, eine wichtige Messgröße ist das Reifegradmodell. Da ist ja ein CMMI-Modell dahinter, wo man halt feststellt, okay, wie gut bin ich denn aufgestellt in den einzelnen Disziplinen? Also nur, weil ich jetzt ein IDM-System habe und das betreibe, heißt das ja nicht, dass das CMMI irgendwie auf Level 4 ist, ne, an der Stelle. Und das ist halt so ein bisschen der Hebel, zu sagen, wo stehen wir eigentlich heute? Wo stehen wir nach 9 Jahren? Wo sollten wir vielleicht stehen? Und was sind halt die wichtigen Punkte, technologisch, um bestimmte Dinge halt weiter voranzutreiben.
Ich finde, das Framework ist auch ganz passend. Also können sich vielleicht alle mal angucken, die es auch nicht kennen. So ein bisschen unter dem Gedanken, dass man quasi auch nicht irgendwie Einzellösungen auditiert, sondern dass es ja wirklich darum geht, wie gut kann ich Angriffe vielleicht erkennen, wie gut kann ich mich auch ganz generell schützen, wie gut kann ich das Ganze auch kontrollieren und so weiter. Und eine Maßnahme kann ja theoretisch auch ganz, ganz viele dieser Disziplinen, die du gerade angesprochen hast, dann nach oben bringen, was ja so ein bisschen auch einen anderen Kontext vielleicht nochmal drauf wirft, als ich baue mir jetzt Lösung XY in den Schrank und dann mache ich da an das Control einen Haken dran, wenn man
ja,
so mag.
Ja, absolut.
Also dann hat man ja einen ganz anderen Ansatz eigentlich, weil die Lösung eingebaut heißt vielleicht am Ende des Tages, also ich mache jetzt mal das Beispiel, ein SIEM eingebaut, heißt noch lange nicht, dass ich was gut detektiere.
Absolut, und ich nehme das Beispiel gerne auf. Mir ist gerade auch durch den Kopf gegangen. Also wenn wir über SIEM sprechen, dann, wann haben wir da mit angefangen? Vor 4 Jahren haben wir damit angefangen. Wir haben jetzt einen Managed SOC-Betreiber. So, da könntest du jetzt einen Haken dran machen, aber ich würde die Frage stellen, haben wir die richtigen Log-Sourcen eigentlich angebunden? Also wie sieht es mit Cloud-Systemen aus? Wie sieht es im OT-Bereich aus? Wie sieht es im NDR-Bereich aus? Was müssen wir quasi noch alles sehen, auch zum Beispiel im SAP-Bereich, an Log-Sourcen, um ein vernünftiges Lagebild abzubilden? Und von daher super gestartet vor 4, 5 Jahren, ne, hatten super erstmal im EDR, also auf der Client-Seite, eine Sichtbarkeit. Aber reicht das heute noch aus? Nein, ich denke nicht. Also wir müssen weitergehen und dann geht's halt in Richtung XDR. Aber was ist das konkret? Also was brauchen wir konkret im XDR-Umfeld, um eine vernünftige Sichtbarkeit zu haben? Und das ist dann einfach so dieses Thema über die Jahre, neue Anforderungen, neue Bedrohungen. Was müssen wir mit reinnehmen? Wie viel Budget haben wir dafür? Was ist der Jeton, den wir quasi gerade wohin setzen?
Ja, es ist sehr spannend, auch gerade weil sich alles weiterentwickelt, also die Bedrohungslage auf der anderen Seite, aber natürlich auch die Unternehmen als solches, ne? Also du hast ja mal gesagt, auch was bei euch im Portfolio auch für eure Kunden dazu gekommen ist, wodurch natürlich auch eure IT sich ganz anders aufstellt als im Vergleich zu 5 Jahren, ganz andere Systeme hat. Und das sehen wir dann auch häufiger. Und weshalb es bei uns auch immer so wichtig ist, dass wir in diesem Sparring drin bleiben, wenn wir mit Kunden zum Beispiel einen Sock aufbauen, dass man sich danach nicht verliert und 3 Jahre nicht sieht, sondern immer wieder das ganze Challenge und sagt, ist das noch der richtige Scope oder müssen wir quasi was dazu nehmen oder fällt auch vielleicht mal was raus, weil es gar nicht mehr so relevant ist. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Beispiel, was sich durch diese, sag ich mal, durch all dieses gesamte Framework zieht, ne?
Auf jeden Fall. Und gerade auch, wenn ich mit, also nehmen wir das Thema Managed-Stock-Betreiber wieder und wir sitzen mit denen zusammen regelmäßig und von meiner Seite ist regelmäßig dann einmal im Jahr und wir kriegen den Bericht und was passiert. Ne? Und dann werden immer die Kennzahlen, was haben die alle gemacht und was haben wir dann wiederum machen müssen und so. Ja. Und ich will dann solche Dinge wissen wie, was ist denn hier eigentlich los? Also was passiert hier eigentlich? Ne? Wie sehen die Angriffe konkret aus? Ja. Was können wir da halt tun? Und das finde ich halt wichtig, aus einer CISO-Perspektive zu identifizieren, was passiert hier eigentlich im Detail. Mir reicht nicht die Kennzahl aus, irgendwie ein paar hundert KPIs da irgendwie zu sehen, sondern ich will halt wissen, was da passiert ist. Genauso wie im Bereich Phishing, wenn ich mir meinen Mail-Provider halt angucke. Welche Kampagnen laufen da gerade? Was passiert da gerade? Um das dann halt wieder mit aufzunehmen und zu sagen, vielleicht müssen wir mehr im Bereich Awareness tun. Vielleicht müssen wir irgendwelche Kontrollen nachjustieren oder aus dem Metrid Attack Framework bestimmte Dinge halt auch im Managed-Stock-Bereich nochmal anders umsetzen. Das Was ist für mich schon essentiell wichtig, zu sehen, was hier wirklich passiert. Das halte ich schon für sehr, sehr, sehr wichtig zu verstehen.
Ich glaube, es gibt nichts Schöneres als, also auf der einen Seite, das hört sich jetzt falsch an, aber es gibt nichts Schöneres als Bedrohung in seiner eigenen Infrastruktur zu erkennen. Also das ist vielleicht falsch vom Wording, weil man es eigentlich gar nicht möchte, dass irgendwo was aufschlägt. Aber wenn man das aufschlägt und eindämmt, hat man ja den direkten Bezug, dass man sieht, wo haben wir denn vielleicht noch hier eine Lücke, zum Beispiel im Awareness oder diese Technologien oder diese Techniken wenden vielleicht gerade Angreifer an und da ist unser Mail Security Gateway noch nicht an der Stelle. Wo gibt es vielleicht gerade Angriffe, die wir so im SOC nicht erkennen? Das sind ja eigentlich super Informationen, die wirklich auf das Unternehmen zugeschnitten sind. Viel besser als der, 27. Threat Intelligence Report von irgendeinem amerikanischen Hersteller, der halt die ganze große weite Welt irgendwie abdeckt und nicht auf das Unternehmen zugeschnitten ist. Und gerade aus diesen Dingen zu lernen, was gibt's Schöneres? Und also halbwegs schön, aber.
Also ich weiß, was du meinst. Also du meinst, ist es schön, die Lücke selbst gefunden zu haben, bevor es ein anderer tut.
Genau, wenn man es zumindest eingedämmt hat und dann daraus seine Maßnahmen einleitet, anstatt dass man immer nur irgendwelche Reports liest und sagt, ah, guck mal, das ist jetzt gerade der neueste heiße Scheiß und dagegen müssen wir das tun. Es bleibt ja irgendwo immer schwammig und weil man weiß nicht, ob man das einfach so auf sich selber übertragen kann. Ne?
Absolut. Und ich finde, nimm mal das Thema Penetration Testing. Das geht ja auch in die Richtung zu sagen, okay, also man beauftragt Unternehmen, sagen wir mal Bug Bounty Programme, ne? Wir beauftragen quasi jemanden, der standardisiert halt irgendwelche Lücken halt findet oder das Thema Red Teaming kontinuierlich halt voranzutreiben, um zu sagen, okay, wo sind jetzt halt welche Lücken? Was müssten wir vielleicht an der Stelle halt tun? Ist halt einfach wichtig, weil es so dynamisch ist und so hohe Risiken auch dahinter stehen, wenn wir dem nicht gerecht werden, dem hinterherzukommen und nicht zu sagen, hey Hersteller, du hast hier eine Sicherheitslücke und ich verklage dich, weil du hast irgendwie ein Problem. Ja, der Software mal selber entwickelt hat, weiß, was das heißt und von daher ist einfach wichtig zu finden, bevor es halt andere tun und das halt in einem standardisierten und koordinierten Rahmen, das würde ich auch unterstreichen.
Und ein bisschen das zu entmystifizieren und vielleicht auch diesen schlechten Gedanken dahinter wegzunehmen, weil es passiert alle Tage und man muss quasi einfach nur am Ende des Tages daraus lernen und das können wir, glaube ich, alle an der Stelle mitnehmen. Eine Sache hast du angesprochen, euer Awareness-Programm, mit Sicherheit eine Lücke, die ihr nicht habt, weil ihr euch da schon so viel über die Jahre, du hast gerade gesagt, es ist nach wie vor ein Thema. Es muss ja auch immer weitergehen und für die User auch was Neues geben, aber mit Sicherheit etwas, was jetzt nicht ganz groß in einem Report aufgetaucht ist, vermute ich mal. Und du hattest mal im Vorgespräch gesagt, ihr seid jetzt so in dieser dritten Phase. Hm. Nimm uns vielleicht mal mit in die dritte Phase, was das bei euch bedeutet. Und dann wollen wir nochmal einen Schritt weiter gucken.
Ja, gern. Also die dritte Phase der Awareness. Also eigentlich geht es jetzt von Awareness weg auf Behavior Culture. Mhm. Und das heißt wirklich, das Verhalten halt zu ändern. Bisher war es halt so, dass wir gesagt haben, okay, wir brauchen halt Grundbeschallung. Wir machen Phishing-Simulationen, wie jeder wahrscheinlich. Wir machen die E-Learnings, wie jeder halt wahrscheinlich. Machen dann aber darüber hinaus Dinge. Also wo wir zum Beispiel sagen, hey, das ist so komplex, ne, und wir sind jetzt hier in IT, wir uns in die Augen gucken und für uns ist irgendwie alles klar, wir über bestimmte Sachen sprechen, aber für viele halt nicht. Und deswegen braucht es halt so ein Narrativ, irgendwie so eine Welt, woran wir Dinge halt erklären können. Vielleicht ist Wimmelbuch nicht der richtige Begriff, aber wir haben Charaktere beschaffen, wo wir gesagt haben, okay, das sind Charaktere mit Antagonisten und Protagonisten, die in bestimmten Welten halt spielen und verschiedene Szenen erlebbar halt machen, zum Beispiel in so Comic-Formaten. Ne? Mhm. Halte ich für wichtig, einfach das erklärbar zu machen. Ich gehe mal konkret auf euch auch nochmal gerade zurück ein. Ich weiß noch, vor einiger Zeit hatten wir bei euch mal so eine IT-Landkarte in Auftrag gegeben. Da war, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber es war einfach die Sichtbarmachung der IT, was wo ist, welche Services es gibt, welche Technologien und so weiter. Und man konnte dann beispielsweise mit der IT-Leitung oder auch mit anderen sich vor dieses Bild stellen. Und genau darum geht es jetzt. Darüber sprechen wir. Und das finde ich, nochmal zurück zu Awareness, halt wichtig, den Einzelnen zu erklären, worum geht es jetzt hier. Ne? Also wenn wir Social Engineering sprechen, wenn wir über Phishing sprechen, wenn wir über andere Dinge sprechen, was bedeutet das jetzt konkret für mich und wie kann ich das halt ableiten? Also da dritte Phase nochmal, Thema des Narrativs zu schaffen, diese Figuren zu schaffen. Wir machen viel Gamification-Formate auch, die leider nicht so skalieren. Die kommen zwar gut an, die skalieren nicht, weil sie on-site sind. Mhm. Auf der anderen Seite brauchst du aber auch on-site, um eine gute Reputation zu kriegen und die Leute wirklich abzuholen. Das ist nur ein Problem, wenn du in nahezu 40 Ländern unterwegs bist. Also wie kriegst du das quasi skaliert? Ja, genau. Und ich glaube, worauf es jetzt auch in Zukunft halt noch mehr ankommt in Bezug auf User Behavior und Security Culture ist halt einfach, dass wir das, ich sage das immer so, in der Vision nennt sich das bei uns irgendwie, wir haben so eine grüne Cyber-DNA. Also eigentlich haben wir Security im Blut am Ende des Tages. Das wäre also Security by Design, wenn du so willst, ne? Dass sich das halt so umsetzt. Und dazu braucht es halt noch mehr. Und das sind dann vielleicht auch Online-Spiele, das sind Security Champions, die wir vielleicht noch brauchen. Aber auch beispielsweise, wenn wir über diese Grundthemen wieder sprechen, wie E-Learning, dass man dann wirklich sagt, ich gebe dir Advisory oder Assistance in der Situation. Du hast dich gerade falsch verhalten, also nicht compliant, weil du irgendwelche Sachen irgendwo eingegeben hast oder weil du irgendwie dein Passwort irgendwo eingegeben hast oder weil du irgendwo draufgeklickt hast. Und dann kriegst du quasi Advice in der Situation. Und das wirklich zielgerichtet und nicht nur aus einer Simulation, sondern aus dem Real Life, also aus Daten wie zum Beispiel Sentinel, zu adaptieren und zu sagen, hier kriegst du deswegen dein Learning Nugget und ich habe es jetzt dann auch verstanden, das halte ich für sehr, sehr wichtig und auch wichtig im Sinne für hilfreich in der Situation, dass man nicht in so ein Training geht wie sonst und sagt, okay, ich ziehe jetzt mein Training durch, dann habe ich das halt gemacht, sondern ich kann da halt was mitnehmen. Ein weiterer Aspekt, dann höre ich damit auf, ist auch das Thema einfach Familie, ja, oder privates Leben. Jeder, der vielleicht, ich habe einen Freund, der hat in Dänemark im Ferienhaus mal seine Festplatte verloren mit allen Bildern da drauf. Ich war lange Zeit drüber nachdenken, was da für Bilder drauf waren. Und also jeder, der das so sieht im privaten Leben, was da halt so passieren kann und wir bestimmte Trainings halt für privat mitgeben können, wird das vielleicht auch ein Stück weit mehr in sein Unternehmen treiben. Und das versuchen wir halt auch im Unternehmen halt so platzieren, dass wir sagen, okay, wir helfen dir auch privat, weil wenn du privat ein Problem hast, haben wir vielleicht auch eins und vielleicht nimmst du das ein oder andere Thema dann halt auch mit in die Firma. So sehen wir das.
Sehr, sehr spannend. Was immer unsere Standardfrage hier ist, wenn wir über Awareness sprechen, weil wir haben in den, kannst du dir vorstellen, 118 Folgen natürlich schon viel darüber gesprochen und auch viel erfahren, was in den Unternehmen gemacht wird. Und bei euch klingt es auf jeden Fall besonders spannend und auch, dass es, man merkt, dass ihr in dieser dritten Phase angekommen seid. Aber es wird was euch dahin gebracht haben, warum ihr in der dritten Phase seid und wie ihr das vielleicht für euch als wichtig erkannt habt. Also jeder weiß, glaube ich, dass Awareness und das Bewusstsein zu schaffen wichtig ist. Aber wie kriegt man das auch irgendwie gemessen oder diesen Erfolg quantifiziert? Das ist immer das Allerschwierigste, glaube ich, im Bereich Awareness. Aber wie könnt ihr für euch sagen, dass das, was ihr bis Phase 2 gemacht habt, so wertvoll ist, dass ihr eine Phase 3 macht.
Hm. Also ich glaube, das sind eine zweigeteilte Antwort. Das eine ist, was ist eigentlich passiert? Welche Incidents hatten wir in der Vergangenheit? Was war der Human Factor dabei? Gibt es einen Human Factor Aspekt dabei? Ja, gibt es. Ich würde sagen, Niklas Hellemann ist ja auch, er hat auch immer seine Zahlen. Ich würde schon unterstreichen, das, was er auch sagt, 90% würde ich auch sagen. Also irgendwo 90% vom menschlichen Fehlverhalten führt dazu, dass dann irgendwelche Sicherheitsvorfälle da sind. Mhm. Also das ist so die erste Antwort, zu schauen, was passiert eigentlich und ist der Human Factor halt ein Teil dessen, warum irgendwas schiefgelaufen ist. So. Und das andere, messbar machen zu dem, was wir tun. Also wie gut läuft jetzt quasi Phishing, ist einfach Klickrate. Ne? Dann habe ich meine Klickrate. Ich habe bei E-Learnings habe ich dann meine Erfolgsrate. Es fängt aber auch bei einfachen Sachen an. Wenn wir zum Beispiel sagen, okay, wir bringen einen Newsartikel in unserem Internet raus. Wie oft wird das aufgerufen? Wie viele Leute haben sich das angeguckt? Einfach im Vorfeld zu überlegen, zu jedem Thema, was ich mache, auch wenn ich mir in eine Kantine stelle, eine Phishing-Station mache oder wer es jetzt war ja... der Awareness Month, ne, dass man sich irgendwo hinstellt und Dinge halt durchführt, dass man halt immer im Vorfeld überlegt, okay, wie mache ich das messbar und hole ich mir zu bestimmten Themen halt auch nochmal Feedback ein. Das ist immer nochmal hilfreich gegenüber dem Management zu sagen, ja, vielleicht ist da ein Aspekt und die Leute sind nicht ganz zufrieden mit bestimmten Themen, das auch ernst zu nehmen und darauf einzugehen, weil ich vielleicht das dritte Mal dasselbe E-Learning halt bekommen habe. Vielleicht muss man andere E-Learnings halt anbieten, aber auch messbar zu machen. Jede Aktion, die durchgeführt wird, das halte ich halt sehr, sehr wichtig. Und auch einfach zu überlegen, was ist denn jetzt eigentlich der nächste Schritt, um den Risiken halt gerecht zu werden. In einer Welt, wo kaum Leute im Büro sind, die international unterwegs sind, die viel mit KI auch in Berührungspunkten kommen und so weiter. Was brauchen wir hier auch zielgruppenspezifisch? Und wenn wir über zielgruppenspezifische Awareness sozusagen sprechen, das ist ja auch sehr komplex. Wie kann ich das bedienen? Was brauche ich dafür? Was brauche ich an eigener Mannschaft? Oder lagere ich das halt aus? Das sind so Aspekte, die ich da irgendwo ein Stück weit sehe, die betrachtet werden sollten.
Marcel, unser Lieblingsthema, ne?
Ja, das ist halt immer sehr, sehr individuell, ne? Und ich meine, es gibt auch immer wieder Fragen von Unternehmen oder jetzt auch zuletzt hier im Hochschulkurs, den wir jetzt auch im zweiten Jahr gestalten, wo die Studierenden, so würde ich sie mal nennen, oder die TeilnehmerInnen, dann auch ganz gezielt fragen, naja, wie oft ist es denn jetzt der Mensch, der irgendwie das Zünglein an der Waage war? Und vielleicht erinnert man sich ja auch noch die Corona-Jahre zurück, wo man immer wieder gesagt hat, ist man jetzt mit oder an Corona gestorben? Das war ja immer so eine, ich weiß, es klingt jetzt, ich meine, du hast auch eben was Komisches, du hast auch eben was, eine Fantasie gesponnen, die vielleicht nicht jeder nachverfolgen kann. Deswegen lass mich das jetzt mit Corona auch mal machen in dem Sinne. Aber das ist, glaube ich, auch immer so eine sehr, sehr, sehr spannende Frage, wo ich auch selber immer keine wirkliche Antwort drauf habe. Und wir haben so viele Punkte geklärt mit, es kommt irgendwie drauf an, wo bist du unterwegs und was kannst du da tun. Ich glaube, was wir alle mittlerweile gelernt haben, auch in unseren 118 Folgen Podcast, ist dieser Punkt zu sagen, ein bisschen eine Pflichtschulung zu gestalten und die immer mit gleichen Inhalten zu bestücken, das ist eine Maßnahme, die ist tot. Also da brauche ich dann nicht dran hoffen, dass die Menschen irgendwo was mitnehmen, dann nehmen sie mehr Bildung aus der Bild, als sie das vielleicht durch diesen Online-Kurs gestalten. Und ich kann mich noch so ein bisschen dran erinnern, Julius, vielleicht hat es eben bei dir auch geklingelt, als David das sagte, dass wir ja auch schon mal darüber gesprochen haben, dass ich glaube, dieser Weg mit dem die Menschen auch persönlich abzuholen, ein wichtiger Faktor ist. Du hast es eben ganz zum Ende nochmal gesagt, weil die Menschen, wenn sie was privat haben, wirkt sich das auch die Leistung im Unternehmen aus. Das muss man einfach so sagen. Wenn jemand zu Hause auf PayPal-Scam reinfällt und verliert, keine Ahnung, lassen wir es mal 5.000 Euro sein, dann ist er nicht nur zu Hause privat sehr geknickt, sondern er wird sicherlich auch 1, 2, 3 Monate auf der Arbeit eine richtig beschissene Stimmung haben, weil ihm richtig dicker finanzieller Schaden entstanden ist und er gefühlt wieder mehr arbeiten gehen muss, um das wieder reinzuholen. Und diese Brücke zu schlagen, auch den Menschen was mitzugeben und zu sagen, guck mal, das ist auch für dich privat interessant und das dann wieder aufs Unternehmen zurückzufließen, dass die sich dann wieder dort sicherer gestalten, das ist meiner Meinung nach auch ein großer Wandel der Zukunft und auch eine Art Verpflichtung eigentlich jedes Unternehmens, die Menschen so weit fit zu machen, dass sie auch im Privatleben gut mit Medien und mit IT zurechtkommen. Und daher finde ich das immer sehr bemerkenswert, wenn man sowas mit anbieten kann und dass ihr das in eurer dritten Phase quasi mit aufbaut, ist ein guter Schritt.
auch gerade so Champions zu entwickeln, ist, glaube ich,
ja,
fast nur möglich, wenn man es in Präsenz auch einen gewissen Teil macht, weil ich glaube, wir kennen alle die digitalen Formen und Farben, die sich in den letzten Jahren vermehrt entwickelt haben, und irgendwann catcht es einem nicht mehr in dem Rahmen, dass man dann, ja, vielleicht auch dafür 100% brennt, einsteht und vielleicht auch anderen das Ganze mitgibt. Also das Awareness-Thema wird uns auch in den nächsten 118 Folgen nicht loslassen, und wir geben euch immer wieder ein paar Häppchen und coole Insights auf jeden Fall von euch bei Vago. Also danke dafür, und das bringt uns eigentlich immer zu unserer letzten Frage, was immer ein kleiner Ausblick ist. Wir gucken in die gemeinsame Glaskugel und gucken auf das Thema KI, wo man mit Sicherheit von einem Boom sprechen kann. Du hast es auch schon hier und da mal angerissen, dass es für euch eine Relevanz hat, sowohl auch im Compliance-Bereich, aber auch einfach in der Nutzung und in dem, was es euch bringt. Nimm uns vielleicht mal mit, was das bei euch ja auslöst und was vielleicht auch da gerade die Zukunft bei euch im Bereich Informationssicherheit und Governance in Richtung KI ja so mit sich bringt.
Sehr gute Frage. Also wir haben bei der Vago vor ein paar Jahren, nachdem wir so ein Data Lake Projekt und Data Domain Projekt halt durchgeführt haben, haben wir das Thema ACE gegründet. Also quasi AI Center of Excellence, wo wir eine crossfunktionale Zusammenarbeit halt haben, wo wir überlegt haben, wie werden wir den Anforderungen, also den einzelnen Use Cases, die es halt im Unternehmen gibt, halt gerecht. Und geowned ist das bei uns im Bereich Corporate Analytics. Die kümmern sich quasi in dem Teil des Offices halt darum. Es gibt dann verschiedene Spokes, beispielsweise ein Business Spoke, sie bringen die Use Cases mit rein, aber auch das Geld. Wir haben das Thema Technologie Spoke. Es gibt so viele Technologien, wenn wir über KI sprechen, sprechen wir hauptsächlich über generative KI, Use Cases, die halt reingetragen werden, wo wir halt überlegen, okay, was ist der richtige Scaler und so weiter. Dann haben wir eine Community, weil die Geschäftsführung dazu aufgerufen hatte, alle Bereiche sollen überlegen, wie wir KI einsetzen, um effizienter zu werden. Mhm. Und das ist halt auch ein Stück weit die Brille, die wir haben. Wir kommen nicht aus einer AI-Act-Regulierungsecke, sondern wir überlegen, wie können wir besser werden? Wie können wir einen besseren Service unseren Kunden halt anbieten? Und ich bin halt am Ende des Tages im Legal Spoke mit den Cyberthemen und auch Datenschutzthemen, was ja auch sehr wichtig ist in dem Aspekt, wo wir halt unsere Dinge mit reinbringen. Das hat damals angefangen alleine mit Themen wie sieht eine Guideline aus, eine KI-Guideline, wie sehen die einzelnen Usergruppen aus, welche Themen bringen wir halt konkret mit rein, aber auch Kontrollen. Also wenn zum Beispiel über einen Demand-Prozess verschiedene KI-Anwendungsfälle halt reinkommen, welche Kontrollen müssen wir halt mit reingeben? Und ich bin nebenbei, hätte ich jetzt schon fast gesagt, auch nebenbei im BSI KI-Arbeitskreis auch tätig mit drin, weil ich es einfach für spannend und auch ein intensives und wichtiges Thema halt sehe, wo wir jetzt auch eine Handreichung rausgebracht haben zum Thema LLMs, Integration in Unternehmen, welche Kontrollen müssen berücksichtigt werden und so weiter und so fort. Also das ist so dieses ACE, was wir halt aufgebaut haben, wo ich im Grunde nur ein Teil, also ich kann mich dann wieder auf meinen Cyber-Teil konzentrieren, muss überlegen, okay, was ist vielleicht das Spezifische an KI, was wir halt noch mitgeben, aber durch diese Organisationsstruktur sind wir sehr, sehr gut aufgestellt und können dann halt gemeinsam die Dinge ins Unternehmen bringen. Das ist so, würde man sagen, wie stellt sich der CISO auf zum Business und zu den Anwendungsfällen. Auf der anderen Seite nutzen wir natürlich auch KI, um halt bestimmte technologische IT-Sicherheitsthemen halt mit voranzutreiben. Alleine im Managed SOC stellt sich gar nicht mehr die Frage, ne, was man da halt macht. Das sind dann aber wiederum andere Aspekte. Also das ist so das, was wir gerade machen bei der Vago.
Klingt nach einem sehr spannenden Modell und auch nach einer guten Organisation, das Ganze dann wieder cross-funktional abzubilden. Hub and Spoke in dem Kontext kennt man ja sonst eher so von der Standortvernetzung. Habt jetzt einfach mal übertragen für ihn guten Gedanken und merkt man, glaube ich, einfach an dem Thema, wie wichtig das auch bei euch ist, wenn es quasi auch vom Management getrieben wird und gleichzeitig für alle irgendwo die Relevanz da ist, sich damit zu beschäftigen und sich in diesen Arbeitskreisen zu involvieren. Also auch ein sehr spannender Bereich, der euch mit Sicherheit weiter treiben wird.
Ja, und wenn man sich einfach damit auseinandersetzt und fragt sich halt, okay, was wird denn hier eigentlich genutzt? So eine CISO-Brille, ne? Einfach mal gucken, okay, auf dem Proxy, was wird hier genutzt? Und wenn ja, wie viele? dann ist das schon sehr erhellend.
Ja.
Und wir haben zum Beispiel einen Tipp. Wir haben Vorschaltseiten irgendwann mal gebaut, wo wir gesagt haben, hey, wenn ihr hier irgendwelche Daten in die nicht gemanagten Systeme halt eingibt, take care, es wird geloggt, keine vertraulichen Daten, keine internen Daten und so weiter und so fort, dass man einfach auch ein Stück weit Aufklärung macht. Und deswegen ist im Bereich von KI, wir haben auch großen Schulungsteil, wo wir einfach darüber aufklären und auch ethische Aspekte mit reinbringen und wo wir auch zum Beispiel in so einem KI-Marktplatz sitzen wir mit der Ethik mit drin und erklären, okay, was wollt ihr eigentlich gemacht haben und was halt nicht? Also sollen zum Beispiel Bewerbungen durch eine KI bewertet und aussortiert werden oder soll es halt nur einen Hinweis geben beispielsweise? Mhm. Ne? Und ich finde, da gibt es eine Reihe von Fragestellungen, die man sich im ethischen, auch im Security-Bereich halt beschäftigen kann und das ist schon sehr spannend, was da gerade passiert.
Ist ja auch was dann zu deinen, was dich auszeichnet. Es wird nicht langweilig.
Es wird nicht langweilig.
Also so schließen wir vielleicht den Bogen der Folge. Vielen Dank, dass du bei uns im Podcast warst, David. Hat sehr viel Spaß gemacht. Viele Impulse, die du mit nach draußen gebracht hast, die hoffentlich ganz, ganz vielen helfen, die sich vielleicht auch auf den Weg machen wollen, ein Programm an den Start zu bringen oder die ein bisschen mit euren Herausforderungen vielleicht auch relaten können. Und an der Stelle würde ich sagen, ganz, ganz lieben Dank, dass du hier warst.
Sehr gern. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Wunderbar. Die letzten Worte hat wie immer der Marcel.
Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Also,
ja, danke habe ich jetzt schon gesagt. Jetzt überleg dir mal was.
Jetzt muss ich mir schnell was überhalten kurz. Nein. Nee, also es ist ja schon die zweite Frage nach dem, was zeichnet dich aus, war ja sofort, naja, warum bist du noch da? Ne? Und wenn man das mal so ein bisschen zurückschaut, auch diese Entwicklung, die das ganze Thema gemacht hat, du hast gesagt, von 3.000 auf 10.000 Mitarbeiter und dort immer so einen festen Stamm an Menschen, die sich, so wie du als CISO, um die Themen kümmern, da merkt man, dass das sehr facettenreich sein kann, also dass vielleicht auch einige da draußen immer denken, ja, der CISO ist jetzt hier nur da, ist derjenige, der sagt, du darfst du eigentlich gar nicht und ich muss immer nur mit dem Management sprechen, aber es ist ja doch in allen Aspekten so tief vernetzt und so ein doch Allrounder-Wissen dann auch heute mit den KI-Themen, aber eben auch mit so, sag ich mal, persönlichen Themen. Wir wissen, dir liegt Awareness ja auch sehr nah als Projekt. Das ist schön zu sehen, das so mitzubekommen. Und wenn ich denke, vor 10 Jahren, als ihr 2015 mit dem Thema Cybersecurity mehr und mehr durchgestartet seid, da bin ich gerade erst in die Berufswelt eingestiegen. Also da ist schon einiges bei euch passiert, was dann ja auch den Erfolg der WAGO nicht nur generell in euren Marktsegmenten, sondern auch, wie ihr euch bis jetzt gegenüber den Cyberkriminellen gehalten habt, auch dann ganz klar zu sehen ist. Ne? Und das ist schön, dass ihr euch auch mit Zukunftsthemen befasst. Ich glaube, das kann ich auch nur jedem ans Herz legen, dass man dort sich seinen Plan macht. Man merkt das ja vielleicht auch im Privaten mal, gebe ich das jetzt bei der KI ein oder sollte ich es vielleicht doch lieber lassen, sich sowas zu überlegen und dann doch vielleicht pseudonymisiert dran zu arbeiten oder auch mit seinem Arbeitgeber Rücksprache zu halten, wenn ich jetzt vielleicht nicht direkt aus der IT komme, zu hinterfragen, was wäre denn sichere KI, die ich nutzen darf? Haben wir ein eigenes LLM-Modell bei uns, um irgendwelche Fragen zu beantworten? Was ist gewünscht? Wo geht die Reise hin? Sich dann auch mit einzubringen als Community. Das sind sicherlich wichtige Impulse, die man dort mitnehmen kann. Und damit dann auch die Informationssicherheit der Zukunft zu gestalten, weil das Thema wird kommen. Und das ist nochmal so ein schöner Ausblick für alle da draußen. Und was mir besonders gefällt, ist natürlich, dass ihr das Thema immer als Marathon seht und nicht als Sprint von Problem zu Problem, sondern auf einer langen Busfahrt oder Schiffsreise, wäre auch immer, was wir jetzt hier anwenden wollen, wo immer mal wieder ein Haltepunkt ist, wo Menschen zusteigen, aber auch Menschen wieder aussteigen. Hauptsache, der Busfahrer bleibt der gleiche. Das ist dann
der Stimmung der muss gut sein.
Ja, die Stimmung muss gut sein.
Das Bier in der Mitte.
Wir sind ja schon mal Partybus gefahren, das kann ich jedem empfehlen. Das macht besonders Spaß, wenn dann dabei noch gearbeitet wird. Das ist doch.
Wenn dann dabei noch Alkohol dabei ist.
Das wollen wir jetzt nicht verherrlichen hier, ja? Okay. Von daher auch von mir vielen Dank, dass du in der 118. Folge dabei warst und hier zum Jahresende uns nochmal ein paar Insights gegeben hast. Und ich würde schon mal an der Stelle allen da draußen ruhige Feiertage wünschen, weil Feiertage sind ja Hackertage, man kann es nie früh genug sagen. Haltet eure Systeme im Blick und wenn doch was sein sollte, ihr wisst ja, wie ihr uns erreichen könnt. Und damit dürft ihr die Empfangsgeräte jetzt abschalten. Macht's gut.
Vielen Dank.
Das war der IT ist alles Podcast mit Marcel Sievers und Julius Hölche. Vielen Dank fürs Zuhören. Präsentiert wird der Podcast von der PCO. Die Vermarktung übernehmen Ulf Masselink und Jana Plogmann. Der Schnitt kommt von René von der Haar und die Musik wird produziert von Markus Nögel. Bis zum nächsten Mal.